good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Oh, here it comes.
You know, there's something about men.
Yeah, they're so simple. I never have to guess what's on their minds.
Oh, love, I don't want anything to do with it.
I see a man in your life.
What, only one?
I changed my mind.
Yeah, does it work any better?
Oh, Walter, you're wonderful in a loathsome sort of way.
He's got a lot of charm.
Well, he comes by it naturally. His grandfather was a snake.
What do you think I am, a crook?
Yes.
Can a girl cry if she's happy? You know, I don't know which I am, happy or miserable. I'm all mixed up.
I don't want a wedding. Nobody can make me have a wedding. A woman decides that for herself, and I haven't decided.
Where are you going?
We go to Hollywood.
How would you like a poke in that fat nose?
What?
Will you get out of my life?
Au revoir.
See you in the society page.
Drei Frauen, drei Leben, drei Karrieren in Hollywood. Die US-amerikanischen Schauspielerinnen Mae West, Carol Lombard und Rosalind Russell wurden geboren. Da verfügten Frauen in den Vereinigten Staaten noch nicht einmal über das Wahlrecht. Doch der Fortschritt zu Beginn des 20. Jahrhunderts beförderte Frauenrechte mit einer bis dato unbekannten Geschwindigkeit. Neue Rollenbilder wurden notwendig und Hollywood präsentierte sie auf Zelluloid gebannt. Entfesselte Weiblichkeit. West, Russell und Lombard waren die Speerspitze dieser Entwicklung. Mit ihren Rollen prägten sie ein freies, wildes und ungezügeltes Frauenbild, eines, das in vielerlei Hinsicht sehr gegenwärtig ist und damit nicht nur eine interessante filmhistorische Epoche beschreibt, sondern wunderbar ins 21. Jahrhundert passt.
Sicherlich auch ein Grund, wieso die internationalen Filmfestspiele von Berlin ihre diesjährige Retrospektive eben diesen drei Hollywood-Schauspielerinnen widmen. Unter dem Titel No Angels, Mae West, Rosalind Russell und Carol Lombard. Und wir wollen Sie vorbereiten auf diese Retrospektive mit einem dreiteiligen Einblick in das Leben und die Kunst dieser drei Frauen, die, wie der Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, beschrieben hat, es wagten, eine Freiheit wahrzunehmen, die vorher noch nicht wahrgenommen wurde. Mein Name ist André Mumor.
Und ich bin Patrick Wilinski und wir beginnen heute in unserer dreiteiligen Reihe mit der Frau, die wie keine andere die Kunst des bissigen Aphorismus geprägt hat. Vorhang auf und Bühne frei für die berühmt-berüchtigten, zweideutigen oder doch sehr eindeutigen One-Liner der Mae West.
Well, I'm caught between two evils. I generally like to take the one I never tried.
Take care of these men.
Yes, give them all my address.
Well, I am delighted. I have heard so much about you.
Yeah, but you can't prove it.
Haven't you ever met a man that can make you happy?
Sure. Lots of times.
What kind of husband does you think I should get?
I should take a single man, leave the husbands alone.
Well, I can always tell a lady when I see one.
Yeah, what do you tell them? I had to shoot a lion once.
Really? Was he mad?
Well, he wasn't exactly pleased about it.
Unschlagbar sind einige dieser Sprüche und im englischen Sprachgebrauch bis heute auch noch geläufig. Auf die Wirkung dieser selbstgeschriebenen Dialogzeilen, darüber reden wir noch in dieser Sendung ausgiebig. Aber André, warum beginnen wir eigentlich mit Mae West?
Ja, Mae West ist, das müssen wir leider uncharmanterweise gleich mal zu Beginn festhalten, die älteste der drei Ikonen, mit denen wir uns da beschäftigen werden in den drei Sendungen. Sie ist, das ist ganz bemerkenswert, noch im 19. Jahrhundert geboren worden und hat eben, bevor sie in Hollywood Karriere gemacht hat, auch schon viel erlebt und viel geschaffen in Sachen Karriere und in der Gestaltung ihrer eigenen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Also sie hat am meisten Gepäck mitgebracht.
So ist es und wir werden das alles noch vertiefen. Aber zuerst fragen wir uns natürlich, wer ist Mae West überhaupt? Woher kam sie ganz genau und wie hat es sie überhaupt nach Hollywood verschlagen? Die Antworten dazu gibt es gleich. Davor hören wir aber unsere Hauptdarstellerin Mae West. Sie war nämlich auch eine begnadete Sängerin. Hier ist sie mit dem Titelsong zum Spielfilm I'm No Angel von 1933. Niemand in Hollywood hatte auf Mae West gewartet. Vielleicht konnten sich die Studiobosse nicht vorstellen, dass eine leicht pummelige Blondine mit dem Ruf einer Gangsterbraut die Kinokassen füllen konnte. Aber sie konnte. Musik.
Hollywood wollte mich. Ich war mir aber noch nicht sicher, ob ich Hollywood wollte. So hat sie es selbst erzählt. Mae West hat 30 Jahre Bühnenerfahrung hinter sich, als der Tonfilm seine Netze auswirft. Überall werden Anfang der 30er Jahre junge Darstellerinnen von den Theatern nach Kalifornien gelockt, weil sie sprechen können, weil man sie formen, verändern, zu Stars machen kann. Mae West ist bereits einer, zumindest an der Ostküste. Sie ist die Skandalperformerin des Broadway, die überlebensgroße Verkörperung der sündigen 20er Jahre. Aber vor allem ihre eigene Schöpfung. Eine Kunstfigur, die spricht und tanzt und singt und sich bewegt wie keine andere. 1893 in Brooklyn geboren, als Mary Jane West, tanzt sie mit leuchtenden Augen in ein optimistisches neues Jahrhundert hinein. Mit 7 Jahren tritt sie zum ersten Mal im Vor- und Nachprogramm von Varieté-Shows vor Publikum auf. Unterstützt und gefördert, aber nicht angetrieben, wird sie von ihren größten Fans, ihren Eltern. Ihre Mutter, ein Korsettmodell, kommt als Teenager aus Bayern nach New York. Deshalb kann sich Mae West später mit Marlene Dietrich auf Deutsch unterhalten und sie mit ihrem bayerischen Akzent zum Lachen bringen. Ihr Vater ist der Preisboxer Battlin Jack, arbeitet schließlich aber als Privatdetektiv. Beide, Mutter und Vater, geben ihrer Tochter Selbstbewusstsein, Kraft, eine Vorliebe fürs Hanteltraining und gute Ratschläge mit auf den Weg. An die Karriere solle sie denken, an die Selbstverwirklichung, sagt ihre Mutter. Männer sind schön und gut, solange sie einem nicht vorschreiben, was man zu tun und zu lassen hat. Der Rat wird beherzigt. Mae West hat nicht viel übrig für die Schule, verlässt sie nach 3 Jahren, wird von einem Theaterensemble als Kinderdarstellerin engagiert und beginnt schon als Teenager damit, ihre Nebenrollen in Broadway-Revuen mit eigenen Textzeilen und gewagten Tanzeinlagen auszuschmücken. Aber das genügt ihr nicht. Es ist wieder ihre Mutter, die ihr rät, ihr eigenes Material zu schreiben, und sie ist es auch, die die erste Aufführung eines eigenen Stückes mitfinanziert. Der Titel ist kurz und knapp. Sex wird 1926 genau der Skandal, den Mae West braucht, um zur berüchtigten Berühmtheit zu werden. Die billigste, vulgärste Show, die es je gewagt hat, in New York über die Rampe zu gehen, nennt Variety den Abend. Natürlich strömt das Publikum in Massen herbei und der Erfolg endet nach einem guten Jahr mit einer polizeilichen Razzia. Mae West wird zu 10 Tagen Haft verurteilt wegen unmoralischer Darbietung und öffentlichen Ärgernisses. Sie tritt die Strafe an, begleitet von zahllosen Pressevertretern. Publicity im Wert von 1 Million Dollar nennt sie selbst ihren Gefängnisaufenthalt. Mit ihrem nächsten Stück The Drag, einer homosexuellen Komödie in 3 Akten, erfindet sie 1927 quasi nebenbei die queere Empowerment-Unterhaltung und mit Diamond Lil im selben Jahr ihren definitiven Bühnencharakter, die lüsterne Bordellchefin mit Unterweltsbeziehungen und gutem Herz. Die Schulabbrecherin ist inzwischen Roman- und Dramenautorin, Sängerin, Darstellerin, Produzentin und kontrolliert sehr genau ihr Bild in der Öffentlichkeit. Es ist George Raft, der sie in Hollywood empfiehlt. Er kennt sie noch von früher, aus der Zeit, als er für die New Yorker Großgangster als kleiner Laufbursche gearbeitet hat. Inzwischen spielt er selber Gangster in erfolgreichen Filmen. Das Paramount-Studio bietet Mae West eine Nebenrolle in George Rafts Film Night After Night an, aber beide Seiten sind skeptisch, ob das funktionieren wird. Mae West tut, was sie schon als Kind getan hat. Sie schreibt ihre Rolle um, macht sie anzüglicher, prägnanter. Die Premiere traut sie sich nicht anzusehen, hat zum ersten Mal Angst davor, durchzufallen. Aber sie kann sich auf ihre Einzigartigkeit verlassen. Wenige Szenen genügen, um ihr Debüt zum Erfolg zu machen. George Raft hat später über diesen Film gesagt, in Night After Night, Mae West stole everything but the cameras. Hollywood muss jetzt sehr stark sein. Das beinahe bankrotte Paramount-Studio hat dank seines neuen Skandalstars endlich finanzielle Erfolge zu verbuchen, aber auch eine Darstellerin gefunden, die ihre eigenen Regeln mitbringt, ihre eigenen Drehbücher und ihren ganz eigenen Stil. Schon bei ihrem zweiten Film hat sie das Ruder fest in der Hand und nicht vor, es so schnell wieder loszulassen.
To put my heart and soul in my dancing to keep the wolf from the door. But now I'm a lady, don't have to dance anymore.
Na, Now I'm a Lady gesungen von Mae West und a Lady, das wurde sie extrem schnell bei Paramount. Es waren gerade mal 10 Spielfilme, die Mae West in Hollywood gedreht hat. Ein wirklich schmales Werk, das bis heute aber seine Eigenständigkeit bewahrt hat.
Worin das Geheimnis dieser Eigenständigkeit liegt, das versuchen wir gleich an einem Beispiel deutlich zu machen. An einer zentralen Szene aus dem Spielfilm She Done Him Wrong von 1933.
And now the huge crowd is awed as the star of stars makes her appearance. Mae West has come to town.
Ja, 1933 wird der Spielfilm veröffentlicht, ziemlich genau zum Antritt des neuen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Mit ihm verbinden die Amerikaner eine neue Hoffnung auf die Zukunft, darauf, dass sie seine Politik aus den Tiefen der Wirtschaftsdepression ziehen könnte. Und ihre wenigen Pennies investierten viele Amerikaner in ein Kinoticket, um die berüchtigte Mae West zu sehen, von der sie schon so viel gehört hatten. She Done Him Wrong spielt in den 1890er Jahren. Und obwohl Mae West selbst nur noch eine schwache Erinnerung an die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts haben konnte, erinnerten sich große Teile des Publikums an eine lebendige, sorglosere Zeit, die ihnen inmitten der Finanzkrise vorkam wie das Paradies. Während einige Szenen ein rosiges, nostalgisches Bild der damaligen Zeit zeichnen, mit singenden Kellnern im Saloon, kostenlosen Mittagessen und einem 5-Cent-Bier, erfährt man so peu à peu, dass sich hinter der Fassade des Saloons eine andere Wirklichkeit verbirgt. Politische Korruption, Frauenhandel, Kriminalität und mittendrin Mae West als Gangsterbrautsängerin Lou. Das alles ist flott erzählt, dauert nur 66 Minuten und ist bis heute der kürzeste Film, der je für den Oscar als bester Film nominiert wurde. Auch die Story besteht eher aus einzelnen Vignetten und ist weniger ein kohärenter Plot. Alle Episoden sind dazu da, Mae Wests komödiantisches Talent ins Zentrum zu rücken, sie zu zeigen, wie sie fabelhafte Kleider, Hüte und Juwelen trägt und immer wieder lasziv auf der Bühne der Bar singt, in der ihre Figur Lou arbeitet. Gleich mehrere Männer konkurrieren um Lous Zuneigung. Da ist der von Owen Moore gespielte Chick Clark, eine alte Flamme von Lou, der aus dem Gefängnis ausbricht, um sie wiederzusehen. Noah Beery spielt Gus Jordan, den Saloonbesitzer, der Lou singen lässt und im Politiker Dan Flynn, gespielt von David Landau, einen erbitterten Konkurrenten hat. Schließlich ist da noch Gilbert Rowland als zwielichtiger Serge Steineff, der sich am Frauenhandel beteiligt und Lou ebenfalls gerne erobern würde. Doch der Mann, der Mae West letztlich für sich gewinnen kann, ist Captain Cummings, gespielt von Cary Grant in seiner 9. Kinorolle. Cummings ist Leiter der Abstinenzliga, die den Saloon und den Machenschaften der Menschenhändler ein für allemal ein Ende bereiten möchte. Doch das weiß noch keiner. Er ist undercover.
Die Szene, die wir uns jetzt anhören, findet nach knapp der Hälfte des Films statt. Da ist Lous ehemaliger Partner Chick aus dem Gefängnis ausgebrochen und die Gerüchte, dass die Polizei den Saloon hochgehen lassen will, verdichten sich. Lou alias Mae West erfährt davon in ihrer Wohnung über dem Saloon, als es plötzlich an der Tür klopft.
Oh, come in.
I came to inquire about Sally Glynn. I'm told she came here shortly after she left the mission that day. Where is she?
Well, how should I know?
You know where she is. I want you to tell me.
So you come to me to find another woman. I don't know, and I wouldn't tell you if I did.
Well, you see, her father is over at the mission looking for her.
Sure, that's the only reason you want to know?
Yeah.
Well, Gus and his friends get her a job.
Hmm? You don't know where?
No. I got other things to think about.
Well, would you give me your word that you know nothing more about her?
Would you believe me if I did?
Yes, of course.
Well, that's all I know.
Well, I'm glad to hear that.
Say it like you mean it.
I do. I'm anxious not to see you mixed up in it. Oh, but I guess I'm taking your time.
What do you suppose my time's for? Sit down. That's it. Loosen up. Unbend. You'll feel better. Cigarette?
No, thanks. I don't smoke.
Yes, I guess smoking is gonna make a man look effeminate before long.
So all this is your famous collection, eh?
Oh, this is just my summer jewelry. You ought to see my winter stuff.
I see.
You know, it was a toss-up whether I go in for diamonds or sing in the choir. The choir lost.
Well, they're wonderful. They always seem so cold to me. They have no warmth, no soul. I'm sorry you think more of your diamonds than you do of your soul.
I'm sorry you think more of my soul than you do of my diamonds. Maybe I ain't got no soul.
Ah, yes, you have. But you keep it hidden under a mask. You'll wake up and find it sometime. Haven't you ever met a man that can make you happy?
Sure. Lots of times. You can't go out in this.
Well, I gotta be getting back to the mission. Sally's father is waiting for me.
Oh, that ought to be interesting.
Yeah, but it's one of the things I have to do. Well, good night. Good night.
Come up again. Anytime.
Thanks, I will.
Well, it won't be long now.
Wir haben jetzt diese Szene gehört, die knapp 3 Minuten 30 dauert und aus 20 Einstellungen besteht. Aber was haben wir gesehen?
Naja, wir haben gesehen, wie sich zwei Personen durch einen Raum bewegen, immer abwechselnd sich hinsetzen und wieder aufstehen. Das Ganze ist erstmal relativ unauffällig inszeniert vom Regisseur Lowell Sherman, der jetzt auch keine so allzu großen Erfolge aufzuweisen hat in seiner relativ kurzen Karriere. Er ist kurz nach den Dreharbeiten auch gestorben. Trotzdem hat das eine große atmosphärische Kraft, wie ich finde. Diese ganze anrüchige Szenerie dieses Hinterzimmers, was es ja letztendlich ist, dieser ohnehin schon nicht sehr seriösen Bar, ist auch von der Ausstattung her schön und atmosphärisch dargestellt. Das Ganze ist auch von dem Kameramann Charles Lang, der auch noch viele, viele großartige Filme später gemacht hat, unter anderem Some Like It Hot, sehr viel später, sehr atmosphärisch in Szene gesetzt und gibt aber viel Raum eben für diese beiden Darsteller.
Dabei folgt die Kamera vor allem den Bewegungen von Mae West. Mhm. Also wir gehen zuerst von der Tür rein in ihr Schlafzimmer, dann setzt sie sich auf die Couch, bittet natürlich Cary Grant, komm auf die Couch. Das macht er natürlich, wie ihm geheißen.
Klar.
Es geht natürlich sofort um die Idee der Verführung. Es wird über unterschiedliche Dinge gesprochen, aber es wird nie über das gesprochen, worüber gesprochen wird. Bis zu einem Breaking Point, das haben wir auch sehr laut gehört, eine Art Sturm, eine Art, ja, nach dem Schnitt sehen wir nur noch das Fenster.
Das Wetter ist schlecht.
Das Wetter ist schlecht. Was während dieser Zeit passiert ist, sehen wir nicht. Und dann ist es zwar wieder die Bewegung raus, ne, wie so ein Pendel, begleiten wir Cary Grant mit der Kamera raus, der sie verlässt. Was da jetzt wirklich passiert ist.
Ja, es ist eine Verführung. Was wir vor allen Dingen nicht gesehen haben, ist, dass es am Ende der Szene, also kurz bevor er den Raum verlässt, so weit ist, dass er endlich scheinbar bereit ist, sie zu küssen, worauf sie es offensichtlich angelegt hat. Und dann, als es aber so weit ist, stößt sie ihn wieder davon. Und als er dann eben endlich wieder das Zimmer verlassen hat, sagt sie, jetzt habe ich ihn bald soweit.
Wenn wir über Mae West sprechen, dann liest man und hört man vor allem eins, nämlich die sexuelle Spannung, die sie gespielt hat, die sie erzeugt hat, für die sie stand, ja, für die sie auch berühmt war, die sie auch provoziert hat und auch selber erzeugt hat. Wie sehr ist diese Szene dafür repräsentativ?
Sehr. Es ist die zentrale Verführungsszene in diesem ersten großen Filmerfolg, den sie hatte. Es ist die Szene, in der sie das vollkommen ausspielen kann. Man hat ja vor allen Dingen jetzt ziemlich deutlich schon gehört, wie sie spricht. Und es ist fast egal, was sie sagt. Sie sagt einige sehr anzügliche Dinge und auch eine Menge nicht so anzügliche Dinge. Sie sagt die nicht anzüglichen Dinge, aber genauso anzüglich wie alles andere auch. Also sie hat diese unfassbar laszive, eigenartige Weise zu sprechen, mit der sich eigentlich alles irgendwie unanständig anhört. Und das erzeugt eben auch zum großen Teil diese Spannung. Darstellerisch ist sie dabei ja auch eher die Performerin dieser sexuellen Aggression, dieser charmanten sexuellen Aggression, als dass sie jetzt wirklich eine ausdifferenzierte schauspielerische Leistung bringt. Man hört es ein bisschen daran, dass auch die Stimme sehr monoton ist, so wie sie spricht, aber auch ihre Mimik und Gestik ist im Grunde genommen sehr monoton, dafür aber extrem stark durch diesen Wiedererkennungswert geprägt, der auch den Erfolg ausgelöst hat. Die Leute wussten, das ist Mae West und sowas kriegen wir auch nur bei Mae West zu sehen.
Das hat sowas Sketchhaftes und mir ist nochmal aufgefallen bei den ganzen Zusammenschnitten, die von ihr existieren im Internet, immer wenn sie ihre One-Liner, also die quasi diese Aphorismen von sich gibt, also als Figur dann, guckt sie ihren Partner oder die Szene, der sie ist, gar nicht wirklich an. Sie guckt zur Seite weg. Meistens hat sie eine Hand in der Hüfte, ja, präsentiert sich schon so vor der Kamera. Das ist auch etwas, was sie aus der Ostküstenzeit mitgenommen hat. Da sehen wir doch noch die Varieté-Künstlerin, die quasi das Publikum bespaßt.
Ganz genau. Sie spricht eigentlich mehr zum Publikum als zu den anderen Menschen auf der Bühne oder in dem Fall auf dem Set. Das ist auch eigentlich eine Schwäche der Filmschauspielerin Mae West, weil sie nicht mit dem Ensemble spielt. Auch in dieser Szene mit Cary Grant ist es so, er darf ihr die Pointenmöglichkeiten reichen. Und sie hat das ja alles selbst geschrieben, das müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen. Sie spricht da ausschließlich ihre eigenen Dialoge, das war ihr wahnsinnig wichtig und das hat ihr ein absolutes Alleinstellungsmerkmal gegeben, dass sie diese Figur und ihre Dialogsätze komplett selber kontrolliert hat. Aber es ist dann eben auch so, kein anderer darf eine Pointe setzen und sie reagiert auch kaum auf die Darstellerinnen und Darsteller um sich herum, zumindest nicht in den komödiantischen Szenen. Da sorgt sie schon dafür, dass nur ihre Gags den Platz bekommen, den sie brauchen.
Ich bin doch immer sehr beeindruckt von diesem Selbstbewusstsein, das sie da nach Hollywood bringt, weil sie ist ja wirklich erstmal ein Nobody und sie ist nicht jung. Ich weiß, das klingt sexistisch, aber das hatte damals schon eine Rolle. Die meisten Karrieren, die aufgebaut worden sind, wurden quasi von so jungen Darstellerinnen mit No-Names kamen dahin und wurden von den Studios geprägt. Hier kam eine, die war fast 40 oder sie war schon 40 und greift noch in Drehbücher ein, was ein großes No-No war.
Schreibt sie dann und sagt auch, sie braucht Approval. Diese Filme, die sie gemacht hat, durfte sie am Ende abnehmen. Das ist absolut unerhört. Das gab es überhaupt bei keiner anderen Schauspielerin vorher und ich glaube auch nur bei ganz wenigen nachher, wenn überhaupt. Aber sie war berühmt auf eine gewisse Weise. Man wusste, das ist eine Frau, die kann die Massen faszinieren, auch mit ihrer Skandalgeschichte. Sie war im Gefängnis, weil sie letztendlich ein mehr oder weniger pornografisches Stück auf die Bühne gebracht hat. Und man hat in diesen frühen 30er Jahren in Hollywood eben auch ausgetestet, wie weit können wir gehen? Was können wir an Skandalfilmen eigentlich liefern und kriegen wir damit ein großes Publikumsinteresse zustande? Und so war es auch. Die Leute haben erwartet, dass sie ganz furchtbare Dinge sagen würde und das hat sie für die damalige Zeit auch getan. Allerdings eben hauptsächlich über Humor. Und wenn man mal genauer hinschaut, gab es in dieser Zeit viele sehr skandalöse Filme, die auch einiges gezeigt haben und wo wirklich sexuell ziemlich extreme Dinge auch zumindest angedeutet wurden.
Meistens mit Barbara Stanwyck.
Mit Barbara Stanwyck, aber auch mit Norma Shearer zum Beispiel gibt es einen Film, der heißt Free Soul. Da verführt sie Clark Gable, der blutjung ist. Und das ist eine Szene, die ist auch heute noch wahnsinnig gewagt. Dagegen ist das, was Mae West macht, extrem harmlos. Aber sie spricht anders darüber.
Interessant ist ja auch, dass es trotzdem irgendwie immer ihr angelastet wird, dass nach dieser sehr kurzen Phase der sexuellen Freizügigkeit der Hollywood-Filme plötzlich ein sogenannter Hays Code etabliert worden ist, also quasi die Zensur eingeschafft worden ist, die solche Filme, wie wir sie gerade gehört haben, eigentlich unmöglich gemacht hat. Auch wenn wir in der Szene nicht sehen, dass Mae West mit Cary Grant schläft, so geht es in jedem Satz nur um Sex, um Orgasmen, um die vielen, die sie schon hatte, um die vielen, die sie noch haben wird. Das ist eine Freizügigkeit, die es so nicht gab. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, hat sie das geleistet? Also hat sie dem Hays Code Vorschub geleistet oder ist es eine dieser vielen Legenden, die man ihr letztendlich zuschreibt?
Nein, sie ist definitiv eine der Protagonistinnen dieses frühen 30er-Jahre-Kinos, die dafür gesorgt haben, dass dieser Hays Code, den es übrigens schon viel länger gab, aber dass der ab dem 13. Juni 1934 auch wirklich umgesetzt wurde und zwar mit sehr konkreten Forderungen. Man durfte nicht länger als 3 Sekunden küssen, es durften keine 2 Menschen gleichzeitig in einem Bett gezeigt werden und es durften natürlich keine Obszönitäten auch nur angedeutet werden.
Nicht mal Ehepaare.
Nicht mal Ehepaare, da musste immer ein Bein auf dem Fußboden stehen, auch in einer Bettszene. Das war durchaus auch mit ihrer Schuld. Und sie hat aber auch gesagt, maybe censorship was my best friend. You can't get famous for breaking the rules unless you've got some rules to break. Where would censorship have been without me? Like I always say, I made censorship necessary. Also sie hat von sich aus gesagt, die Zensur war ihr bester Freund und man kann gar nicht berühmt werden, damit die Regeln zu brechen, wenn es keine Regeln gibt. Und darauf basiert das auch alles. Sie wusste das sehr genau. Und im Grunde genommen hätte sie da auch gar nichts mit anfangen können, wenn sie alle Möglichkeiten gehabt hätte, alles zu sagen und alles zu zeigen. Das war nicht das, was sie wollte. Sie wollte damit spielen und das ausreizen und das hat sie getan.
Was man auf jeden Fall an der Stelle festhalten kann, ist, dass es eine Frau war, eine Karrieristin, eine Schauspielerin und Künstlerin, die es wirklich wusste, in ihrer Branche sich die Freiheiten zu nehmen, die sie wollte und die sie bekam. Meine These wäre natürlich auch, dass die Krise, die finanzielle Krise der Hollywood-Studios dazu geführt hat, dass sie diese Freiheiten bekam. Ich kann mir vorstellen, dass das schon 10 Jahre später, was es dann auch war, nicht mehr funktioniert hat. Sie hat auch gewisse sogenannte Race-Normen vielleicht unterwandert. In dem Film She Done Him Wrong, über den wir ja zentral sprechen, spielt ja Louise Beavers mit, eine afroamerikanische Schauspielerin, ihre Zimmerdame, mit der sie auch sehr lustige Dialoge hat. Das hat auch sie durchgesetzt, dass da eine Afroamerikanerin eine Sprechrolle bekommt, was damals, wir wissen das alle natürlich, nicht so normal war.
Ja, das hat sie in fast allen ihren Filmen durchgesetzt. Sie hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Duke Ellington und sein Orchester auftreten durften in Belle of the 90s. Ihr war diese schwarze Musikkultur auch ganz besonders wichtig und sie hat immer wieder gesagt, dass ihr Stil zu singen, der sehr blueslastig war und auch ihre Art zu tanzen, sich zu bewegen in so einer verlangsamten Form eines Shimmy, so mit ganz zurückhaltenden, aber sehr anzüglichen Hüftbewegungen, dass das eigentlich alles aus dieser Black Culture, aus der Black Music auch gekommen ist. Damit hat sie sich ganz intensiv auseinandergesetzt und da war sie auch sehr engagiert. Gleichzeitig muss man aber auch da sagen, was wir heute als Maßstab sozusagen an Political Correctness ansetzen würden, erfüllt sie auch mit ihren Filmen natürlich nicht, weil zum Beispiel Louise Beavers auch wieder die traditionelle Hausangestellte spielen muss. Allerdings eine, mit der man sich gut unterhalten kann und die auch sich mit dieser Mae West-Figur auch austauscht. Darf, fast auf Augenhöhe, aber nicht wirklich auf Augenhöhe. Aber auch in ihrem Privatleben, sie hatte eine Affäre mit einem schwarzen Mann, der dann in ein Haus nicht reingelassen wurde, in dem sie auf ihn gewartet hat. Daraufhin hat sie, weil sie sehr viel Geld verdient hatte, das ganze Haus gekauft. Also sie hat sich da durchaus auch auf ihre Weise engagiert.
Mae West, ihre Kunst versuchen wir in dieser Sendung zu umkreisen. Jetzt hören wir mal diesen Freiheitsdrang. Wie gesagt, sie war eine sehr talentierte Sängerin und sprechen danach weiter über die Rollen, die sie verkörpert hat und was wir heute in ihr vielleicht auch noch sehen könnten.
Frankie and Johnny were sweethearts. Oh, how they could love. Swore they'd be true to each other. True as the stars up above, he was a man. And he was doing all wrong. Frankie went round the corner to get a bucket of beer. Said to the man called the bartender, have you seen my Johnny here? He is my man and he's doing me wrong. Ain't gonna tell you no stories. Ain't gonna tell you no lies. Saw your man Johnny leap out an hour ago with that gal named Nellie Bly. He was a man and he was doing all wrong.
Mae West mit der Gangsterballade von Frankie und Johnny, die nicht nur Gangsterpaar, sondern auch Liebespaar waren und weil sie ihre kriminellen und sexuellen Triebe nicht kontrollieren konnten, scheiterten. Aber vielleicht sind ja kriminelle und sexuelle Triebe das Gleiche. Wenn wir im Februar jetzt die Chance bekommen, diese Mae West-Filme im Kontext der Retrospektive der Berlinale neu oder wieder zu entdecken, dann stellt sich ja auch die Frage, wie kann man diese Filme überhaupt heute noch gucken? Worin liegt ihr künstlerischer Wert? Oder sind das eher so Beispiele aus dem Kuriositätenkabinett der Filmgeschichte? André, wie siehst du das? Also ich weiß, wir mögen diese Zeit, aber ja. Was sagen unsere modernen Augen, wenn wir Filme wie Belle of the 90s oder She Done Him Wrong sehen?
Ich glaube, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass die Filme, die sie gemacht haben, vielleicht auch, weil sie sie so stark kontrolliert hat und weil keiner der großen Drehbuchautoren oder Regisseure der damaligen Zeit da unbedingt so Lust drauf hatten, von ihr kontrolliert zu werden. Dadurch sind die sehr monoton in gewisser Weise. So wie sie eben auch monoton spricht, sind auch die Filme monoton geschrieben. Die ähneln sich alle sehr stark und es ist wahrscheinlich wahrscheinlich kein einziges richtig großes filmisches Meisterwerk dabei. I'm No Angel, ihre zweite große Rolle, ist schon ein sehr beeindruckender Film, weil da alles zusammenkommt, was sie so anzubieten hatte an Witz und auch an der Art und Weise, wie sie die klassischen Frauenrollen dieser Zeit herausfordert. Aber das ist das eine. Also die künstlerische Qualität der Filme ist relativ beschränkt, gerade auch der späteren, die sie in der zweiten Hälfte der 30er Jahre gemacht hat. Aber das hat einen enormen Charme. Und dieser Charme liegt natürlich an ihr. Und das, was sie repräsentiert als Frauenfigur, ist bis heute, glaube ich, sehr beeindruckend und sehr modern, weil sie tatsächlich etwas auszeichnet, was, glaube ich, all diese vielen anderen sehr selbstbewussten und auch gefährlichen Frauen der 30er und 40er Jahre des amerikanischen Kinos ausgezeichnet hat, dass sie etwas nicht macht. Sie entschuldigt sich nicht. Sie entschuldigt sich nicht dafür, dass sie ihre Sexualität auslebt und dass sie sich die Männer aussucht und nicht von den Männern ausgesucht werden will.
Ich würde sogar sagen, dass diese 10 Spielfilme, vielleicht sind es nicht alle 10, aber grundsätzlich ist das ein Film. Ich würde auch sagen, dass die Figuren, die sie verkörpert, es ist die gleiche Figur. Es ist wenig an Bewegung, an tiefer Fall oder irgendwie, sie landet immer weich, obwohl ihre Dreistigkeiten und Fiesheiten sie immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringen, aber das macht es ja vielleicht auch aus. Du weißt, was du bekommst.
Ja, aber dazu muss man auch sagen, sie ist eine gute Person. Sie spielt natürlich mit diesem Image, ich bin die Verführerin, ich bin vielleicht auch die böse Frau, vor der sich alle Männer fürchten. Aber sie hat eine große weibliche Solidarität, die sie an den Tag legt. In jedem dieser Filme setzt sie sich für andere Frauen ein. Sie sagt auch zu Männern, du bist verlobt, du bist mit einer Frau verheiratet, von dir will ich nichts, ich nehme keiner anderen Frau den Mann weg. Damit unterscheidet sie sich sehr stark von Norma Shearer, Barbara Stanwyck, Jean Harlow und den anderen großen Frauendarstellerinnen dieser Zeit, die eigentlich fast ständig Ehebrecherinnen gespielt haben.
Ja, das stimmt.
Also diese Verruchtheit, die sie einerseits darstellt, ist immer kombiniert mit einer sehr sympathischen, moralischen Überlegenheit.
Weil sie nicht als Konkurrenz wahrgenommen wird. Das ist abstrus, weil die Schauspielerin, die du gerade erwähnt hast, die haben ja was Gefährliches und man muss sich da natürlich auch ins Publikum der 30er Jahre vielleicht hineinversetzen, wenn ein Ehepaar im Kino saß und dann sah man eine Barbara Stanwyck, war mal als Ehefrau vielleicht auch persönlich angegriffen, da könnte so eine kommen und die wird mir meinen Mann, mein Harold, wird sie einfach wegnehmen. Und ich weiß nicht, ob es die auch so geht, Mae West ist eine Frau oder spielt eine Frau, die andere Frauen akzeptieren würden, wenn der Mann einfach mal mit ihr schläft, weil sie sowas
Kumpel
hat.
Na gut, das weiß ich nicht. Das ist jetzt sehr spekulativ, aber jedenfalls war sie bei Frauen in den 30er Jahren sehr beliebt und ich glaube, das sagt eine Menge aus, weil sie eben diese selbstbewusste Weiblichkeit dargestellt hat und gleichzeitig dafür nicht, wie gesagt, bestraft wurde und sie musste auch nicht die negative Femme Fatale spielen, sondern sie konnte sagen, ich habe hier Lust auf Sex und ich finde auch übrigens junge, gut aussehende Männer toll und darüber rede ich auch die ganze Zeit, aber ich bin trotzdem keine bösartige Verführerin in dem Sinne wie so viele andere.
Interessant ist ja, dass wir ja letztendlich den Akt oder die Freizügigkeit nie sehen, die sie letztendlich von sich gibt als Figur. Sie hat aber die Chance, und das ist jetzt ein Sprung zurück ans Ende ihrer Karriere, in Sextett, einem obskuren Film, den die Berlinale nicht zeigt, weil er natürlich sehr viel später gedreht worden ist, unter anderem mit Ringo Starr in einer der Nebenrollen, wo sie all die Männer versammelt, mit denen sie irgendwie schläft. Und da ist ja schon die libertäre Sexualität total en vogue gewesen, normal. Da ist das plötzlich da drin, was sie hätte zeigen können, aber nicht zeigen dürfen.
Ja, es ist ja bei vielen so, auch bei anderen Drehbuchautoren, Regisseuren, Billy Wilder zum Beispiel, der immer diesen Code herausgefordert hat, der immer versucht hat, möglichst auch herausfordernde, auch vielleicht frivole Dinge in seine Drehbücher einzuschmuggeln und durchzubringen, dabei eine ungeheure Kunstfertigkeit an den Tag gelegt hat. Als der in den 80er Jahren plötzlich alles zeigen und alles aussprechen durfte, wurden die Filme merkwürdig flach und auf eine unangenehme Weise auch obszön zum Teil, wo man gemerkt hat, diese Kunst der Andeutung, diese Kunst der Umschreibung, diese Kunst, auch Metaphern zu finden, wie Mae West sie eben sehr oft gefunden hat, also der berühmte Satz, ist das eine Pistole in ihrer Tasche oder freuen Sie sich nur so, mich zu sehen? Das ist schon sehr obszön, aber es ist sehr originell und schon in einer gewissen Weise auch poetisch umschrieben. Das ist die eigentliche Qualität, das ist auch das, was so faszinierend ist, wenn wir uns die Filme aus dieser Zeit wieder anschauen und anhören, wie kreativ mit diesen Einschränkungen umgegangen worden ist. Das macht sie auch heute noch wahnsinnig interessant.
Wieso war die Phase von Mae West in der goldenen Zeit Hollywoods dann am Ende doch so kurz?
Also man hat immer gesagt, dadurch, dass der Hays Code wirklich kaum noch was erlaubt hat, ist ihr die Möglichkeit genommen worden, ihre typischen One-Liner, diese sehr frivolen Aussagen noch in den Filmen unterzubringen. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Aber man merkt auch, dass da eine gewisse Begrenztheit ihres Schreibens und ihres Spielens immer deutlicher geworden ist. Sie hat sich immer wieder wiederholt, sie hat sich auch geweigert, was viele andere, wie zum Beispiel Marlene Dietrich in dieser Zeit gemacht haben, sich anzupassen, neue Rollen für sich zu finden, mit Autoren und Regisseuren zusammenzuarbeiten, am Image zu arbeiten, auch an den schauspielerischen Fähigkeiten zu arbeiten. Das muss man ihr hoch anrechnen. Darauf hatte sie keine Lust. Sie hat gesagt, entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin, oder ich gehe wieder. Und sie ist dann irgendwann gegangen.
Man könnte aber auch sagen, sie stand sich selber im Weg. Es gibt ja diesen Moment, das ist einer ihrer erfolgreichsten Filme, da spielt sie mit einem berühmten Comedian, W.C. Fields, My Little Chickadee, den ich sehr lustig immer noch finde. Und W.C. Fields, muss man ja sagen, ist ja viel älter in diesem Film als sie. Alkoholiker, der am Set gerne schon mal betrunken erschien, bevor es überhaupt losging.
Da hat sie ihn dann übrigens wieder nach Hause geschickt.
Dann hat sie ihn nach Hause geschickt. Und das ist ein Film, in dem sie ihm auch zuspielen muss. Das kennt sie ja gar nicht aus den anderen Filmen. Da sehen wir jetzt eine Schauspielerin, die quasi im Dialog, so wie wir jetzt zusammen reden, immer mal was gibt und immer mal was nimmt. Und ich finde, das funktioniert hier plötzlich. Also das, was man ihr auch immer vorgeworfen hat, was wir auch beschrieben haben, dass sie einfach kommt, ihre Gags macht und wieder abzieht von der Szene. Es klappt. Ich finde diesen Film sehr unterhaltsam. Ich finde, dass er auch sehr gut funktioniert immer noch. Und die beiden haben das, was sie eigentlich nicht hätten haben dürfen, eine Chemie.
Ja, in gewisser Weise hat sie ja auch eine Chemie mit Cary Grant durchaus gehabt in den frühen Filmen bis zu einem gewissen Grad. Aber sie war nicht bereit, wirklich in ein Ensemble einzusteigen. Und auch bei My Little Chickadee hat sie eben das Drehbuch geschrieben, hat die Dialoge geschrieben und W.C. Fields durfte eben seine Szenen ausimprovisieren. Das merkt man, das geht dann schon auch in zwei sehr verschiedene Richtungen. Ich glaube, sie hatte wirklich Angst davor, aus dieser Komfortzone der eigenen ikonenhaften Selbstdarstellung rauszutreten. Und das hätte sie in gewisser Weise tun müssen. So wie Marlene Dietrich, die plötzlich nicht mehr auf diesem Podest stand, auf das Josef von Sternberg sie in seinen frühen Filmen gestellt hatte, sondern die gesagt hat, ich spiele jetzt eine ganz normale Frau und ich prügel mich mit einer anderen Frau im Saloon und ich zeige, dass ich ein normaler Mensch bin. Das hat sich Mae West tatsächlich nie getraut.
To be the guy what takes his time. Oh, oh, oh.
Mae West starb am 22. November 1980 in Hollywood. Und wir sollten uns an dieser Stelle gegen Ende unserer Sendung vielleicht fragen, was bleibt eigentlich von ihrem Geist, von ihrem Wesen, von ihrer Leistung, von den Freiheiten, die sie schon vor so vielen Jahren versucht hat zu erkämpfen, für Frauen, aber nicht nur. Wie ist das eigentlich? Haben wir heute noch irgendwo den Geist, Spurenelemente von Mae West, die wir sehen, hören, finden?
Naja, wir leben natürlich in sexuell sehr viel aufgeklärteren Zeiten und dazu hat sie ihren Beitrag geleistet. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug anerkennen. Aber gleichzeitig leben wir natürlich auch heute aktuell in einer Zeit, wo Sexualität auch kritischer beobachtet wird und wo wieder sehr genau hingeschaut wird, was ist eigentlich noch okay, was ist nicht okay. Wenn wir uns Hollywood anschauen, ist das, glaube ich, sehr schwierig im Augenblick irgendwo eine Darstellerin zu finden, die das verkörpert, was Mae West verkörpert hat. Ich glaube, Mae Wests deutlichste Nachfolgerinnen finden wir sowieso im Bereich der Popmusik. Also alle, die da mit großen Kostümen und einer selbstironischen Sexualität aufgetreten
Lady
sind.
Lady Gaga, Beyoncé, wie sie alle heißen.
Ist die, die das heute, glaube ich, am ehesten repräsentiert. Allerdings muss man da auch sehr viel von diesem ganzen, von dieser Sex-Positivity auch ein Stück weit wieder abziehen, die Mae West eigentlich repräsentiert. Ich glaube, das spielt bei Lady Gaga jetzt nicht mehr so die größte Rolle, aber das hat natürlich vor allen Dingen großen Einfluss gehabt auf Leute wie Cher und Bette Midler, die sich auch immer wieder ganz bewusst auf Mae West bezogen hat, die auch mal von Mae West so eine einstweilige Verfügung bekommen hat, weil sie in der Johnny Carson Show eine Parodie, in den 70er Jahren schon eine Parodie von Mae West dargebracht hat. Das fand Mae West nicht so lustig, interessanterweise. Also diese Performerinnen bis hin zu Madonna, der natürlich vollkommen das Element des Humors und der Selbstironie abgeht, bis heute, glaube ich. Aber die haben eigentlich diese selbstbewusste Sexiness und dieses auch aggressivere Sexualität sexuelle Verhalten auf der Bühne kombiniert mit diesen wahnsinnig aufregenden Kostümen und dem Make-up und dieser Selbstinszenierung auch als Kunstfigur, die haben das am stärksten übernommen. Und Lady Gaga ist wahrscheinlich diejenige, die dieses Erbe gerade antritt und eben als Schauspielerin ja auch in Hollywood-Filmen überzeugt im Augenblick.
Das stimmt. Auch immer wieder gefeiert wird, wie in The House of Gucci erst neuerdings. Was natürlich interessant ist, ist, dass die Art und Weise, was Mae West verkörpert hat, natürlich das überstrahlt, was wir nicht so häufig von ihr wissen, dass sie eine unglaublich erfolgreiche Geschäftsfrau war, die ihr Vermögen eher mit Immobilien erwirtschaftet hat und weniger mit ihren Rollenengagements. Das finde ich sehr spannend. Auf meinem Zettel, André, steht noch Queerness als Stichpunkt. Weil wir auch deutlich sagen müssen, du hast Cher schon erwähnt, Bette Midler in irgendeiner Form ja auch. Also Mae West hat sich mit der Zeit ja dann erst auch zu einer Art queeren Ikone gemausert, was mich eher verwundert, weil ich das eher stärker mit Judy Garland assoziiert habe.
Ja, aber ich glaube, für die queere Szene ist Mae West auch immer interessant gewesen. Sie, schon zu ihren Lebzeiten hat mal jemand geschrieben, sie wäre der beste Female Impersonator, der je aufgetreten sei. Das fand sie auch nur so mittellustig, aber sie konnte es ein bisschen verstehen. Sie ist eigentlich eine Frau, die nicht diese ganz typische Weiblichkeit verkörpert und die eben über Kostüme, über ihre Art zu sprechen, über ihre Art zu singen, über ihre Attitude im Grunde genommen, diese Weiblichkeit als Kostüm anlegt bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, das sieht man ja auch in ihrem früheren Theaterstück Drag. Sie hat sich auch für Männer, die sich als Frauen verkleiden, sehr stark interessiert und hat es immer eine Verbindung gegeben und auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit, eben weil hier auch eine nicht klassisch feminine Frau sagt, ich suche mir meine Männer, ich suche mir die Männer, die mir gefallen. Und ich glaube, das hat in der schwulen Community auch für große Begeisterung gesorgt.
Und die natürlich auch durch ihr Leben kein klassisches Familienmodell aufgebaut hat, keine Kinder hatte und sich dem ja auch irgendwie entzogen hat.
Genau, sie hat mit 17 geheiratet, das durfte aber keiner wissen. Und irgendwann tauchte dieser Ehemann wieder auf und dann gab es eine Gerichtsverhandlung und sie ist ihn losgeworden. Also sie hat auch immer dafür gesorgt, dass es in ihrem Leben so läuft, wie sie das haben möchte und dass sie auch die Herrin dieses Lebens bleibt und dass sie auch regelt, was zu regeln ist. Und sie hat auch zum Beispiel in Las Vegas als allererste nackte Männer auf die Bühne gebracht für ihre Shows. Bodybuilder, die sie ganz toll fand und wo sie gesagt hat, das ist doch auch mal was, was fehlt. Also wir sehen diese ganzen knapp bekleideten, sehr dünnen jungen Frauen permanent auf der Bühne, aber wer sieht denn gut aussehende, halbnackte oder womöglich ganz nackte Männer auf der Bühne? Bei den Mae West Shows fand das zum ersten Mal statt.
Sie hat auch Magic Mike vorweggenommen.
Sehr vieles.
Also ein filmisches Leben, ein Leben wie im Film. Da jetzt eine Stunde lang zwei Männer über Mae West sich geäußert haben, dachten wir, es wäre ganz clever, am Ende noch eine Frau zu Wort kommen zu lassen, obwohl ja Mae West uns musikalisch durch die Sendung führt. Deshalb haben wir eine Kollegin gebeten, Filmkritikerin Anke Lewicke, uns einen Spielfilm noch von Mae West zu empfehlen, den sie sich ansehen würde, wenn sie denn auf der Berlinale die Retrospektive besuchen würde, was sie übrigens tut, was ich weiß, weil Anke das immer macht. Und jetzt erzählt sie uns, welchen Film sie sich ausgesucht hat.
Also ich würde sehr gerne Belle of the 90s aus dem Jahr 1934 von Leo McCarey auf der großen Leinwand sehen. Dieser Film wurde ja offiziell nie in Deutschland verliehen. Mae West spielt hier die Sängerin Ruby, die größte Sensation des 19. Jahrhunderts. Und diese Zuschreibung ist für Mae Wests Ruby eine Selbstverständlichkeit, die sie mit prallen Leben füllt. Und manche Szenen dieses Films nehmen schon die opulenten Choreografien der Musicals von Bugsy Berkeley vorweg, nur dass es hier eine Frau ist, die von Männern umschwärmt wird. Und das Schöne ist, sie braucht den Blick der Männer gar nicht, um zu existieren, aber sie genießt ihn natürlich oder um sie selbst zu zitieren, es ist besser angeschaut, als übersehen zu werden. Ja, und man schaut dieser Ruby gerne zu und in der Rolle als Sängerin kann Mae West ihre Auftritte natürlich umso mehr zelebrieren und Mae West wird ja immer wieder nachgesagt, dass sie so einen John Wayne-Gang hat, also sich mit jedem Schritt die Bühne, eine Szene mehr und mehr erobert. Das kann man hier aufs Schönste beobachten. Und wenn sie dann mit ihrer glamourösen Kleidung endlich zum Stillstand kommt, dann steht sie wie überhaupt all ihre Figuren mit beiden Beinen in der Realität und man spürt, dass dieser Frau nichts passieren kann, aber wer ihr begegnet, dem kann alles passieren. Und in diesem Film passiert ziemlich viel.
Ja, das ist ein toller Film und den John Wayne Gang würde ich mir auf der Berlinale auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Anke Lewicke über Mae West, Belle of the 90s. Mit welchen entwaffnenden Mitteln Mae West eine neue Art der Freiheit geschaffen hat und wie diese dann durch die Einflüsse der Zeit auch wieder eingedämmt wurden, das haben wir in dieser Sendung versucht zu umkreisen. Auch, dass die freizügige Selbstermächtigung von Mae West heute auf ganz andere Augen und Ohren trifft.
Und nächste Woche dann steht der Freiheitsdrang eines ganz anderen Temperaments im Mittelpunkt unserer Sendung. Eine Frau, die mit ihrem Charisma den ewigen Kampf der Geschlechter auf Augenhöhe mitgekämpft hat. Carol Lombard. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Godfrey! Oh, Godfrey, don't go in! Oh, Godfrey! Now I know you love me!
I do not love you, and you're gonna give me all wet!
You do, or you wouldn't have lost your temper.
What is the meaning of this, may I ask?
Oh, love that Godfrey loves me! Put me in the shower!
Whatever you...
Nächste Woche Carol Lombard. Bis dahin, André Mumort.
Und Patrick Wilinski. Doch die letzten Worte dieser Sendung gehören, klar, Mae West. Mit dem Song Troubled Waters aus dem Spielfilm Belle of the 90s, begleitet von niemand Geringerem als Duke Ellington mit seinem Orchester.
Preach it.
There now.